Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute mal direkt aus Berlin. Ich befinde mich also in den heiligen Hallen beim lieben Fred. Fred, grüß dich, hallo.
Hallo Basti, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Heute sehr regnerisch da draußen und wir haben uns gedacht, wir steuern direkt auf den Horror-Oktober zu und möchten uns da auch ein kleines bisschen mit dran beteiligen. Und wir hatten es schon in der Deep Red Radio Special-Folge, hatten wir es schon angeteased, dass wir drüber sprechen werden und heute werden wir das umsetzen. Wir sprechen heute über
einen klassischen Cronenberg, Die Brut. Unzensiert, ungeschnitten, pervers und ekelhaft, so wie es sein muss. Gerade frisch geschaut bei novemberhaften Tageslicht und das im fast Oktober. Regen draußen und jetzt wird aufgezeichnet.
Schon lange bei mir auf der Liste gewesen und vor 2 Jahren habe ich den Film dann irgendwann mal geschossen. Und Mensch Fred, ganz frisch haben wir es jetzt gerade hinter uns. Es war ja deine Erstsichtung, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und ist er denn tatsächlich genauso verstörend, wie es die Kritiken uns weiß machen wollen? Was ist so dein erster Eindruck zu diesem Film?
Ja, ist es. Allerdings auf eine angenehme Art verstörend, wo ich jetzt gerade das Haus der 1000 Leichen zum ersten Mal gesehen habe. Das ist genau die andere Art von verstörend. Man kann der Brut ziemlich gut folgen, aber inhaltlich, also das Gesagte sozusagen, ist doch durchaus ein bisschen, naja, es gibt zum Nachdenken und das ein oder andere auch zum Ekeln. Während beim Haus der 1000 Leichen ist, dass die Art, wie es gesagt wird, verstörend. Also, ja.
Genau. Bevor wir dann so langsam so in den Film uns reinarbeiten, möchten wir vielleicht noch so ein paar allgemeine Sachen noch abklopfen und was da noch kommt. Wie schon gesagt, es ist ja Horror Oktober und da möchten wir uns ein bisschen mit dran beteiligen. Und da hier an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an die Initiatoren. Wir werden noch eine weitere Folge noch produzieren im Oktober. Sehr wahrscheinlich wird es dann ein Mashup werden. Da sprechen wir einfach dann über die fehlenden 12 Filme. Das ist sozusagen Nummer 13. Und machen dann eine Mashup-Folge. Und ich denke, das wird es auch werden. Genau. Okay, dann fangen wir heute mal gleich an, ohne ein bisschen Vorgeplänkel. Wir hatten das ja schon persönlich. Fassen wir noch ganz kurz zusammen. Um was geht's denn eigentlich in Die Brut? Traust du es dir zu, Fred? Kriegst du es noch zusammen, um was es geht?
Das machen wir am besten ein bisschen zusammen. Wir kommen erstmal in diesen Film rein mit einem Vater und einem Kind, einer zerstörten Familie in einem psychiatrischen Klinikum und wissen gar nicht, was los ist. Und wir wissen nur, dass der Psychiater die Familie von der Frau und Mutter fernhält. Und da läuft irgendwas ziemlich schräg in der Klinik. Und dann sterben auf einmal Leute. Die Oma der Tochter des kleinen Kindes, was damit eine Hauptrolle spielt. Die dann schließlich der Opa und noch weitere. Und dann kommen wir am Ende zu einem übernatürlichen, verstörenden Finale.
Mhm. Ja, möchte ich vielleicht noch ein bisschen noch ergänzen. Also die Frau, um die es hier eigentlich größtenteils geht, die Nola Carvet, gespielt von einer sehr überzeugenden Samantha Egger, befindet sich bei Dr. Raglan in Behandlung. Und er wird gespielt von Oliver Reed. Und es spielt sich vieles dort noch mit ab und es deutet sich am Anfang wie so ein Familiendrama ab. Also sie ist halt in Behandlung psychiatrisch und der Mann befürchtet, dass die Frau ihr Kind misshandelt noch zusätzlich und möchte da halt gegen vorgehen und der Film strickt sich da darum und genau. Da hat man am Anfang nicht das Gefühl, sich hier einen Horrorfilm anzuschauen, aber recht schnell bekommt man dann halt mit, okay, hier braut sich dann irgendwas zusammen und wir werden dann ungefähr, glaube ich, nach 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr das erste Mal mit der Brut Bekanntschaft machen.
Und wissen da auch noch nicht, dass es eine Brut ist, sondern fragen uns, was für ein Zwerg, was für ein Kind bricht da in eine Wohnung ein und meuchelt da eine alte Frau hin. Und warum? Alles bleibt rätselhaft, alles bleibt eher familiendramahaft. Und dann kommt später der Opa dazu, der dann auch dran glauben muss. Und dann sehen wir aber zwischendurch schon, dass genau dann, als der Opa stirbt, kommt der Vater dazu. Und da sehen wir das erste Mal die Brut als Wesen mit hässlichem Gesicht, das dann stirbt und obduziert wird, wo wir es dann auch komplett sehen und uns klar wird, wir haben es hier mit irgendetwas zu tun, was uns in unserem normalen Leben noch nicht begegnet ist.
Bis dahin lässt uns der Film tatsächlich so ein kleines bisschen im Dunkeln und er zieht auch die größte Spannung einfach nur aus unserem Unwissen. Und da möchte ich jetzt an der Stelle, ich denke, das reicht ja auch, um die Geschichte zusammenzufassen, vielleicht gleich nochmal fragen, Fred. Hattest du jetzt den Film vorher, du hattest ihn noch nicht gesehen, aber hattest du schon mal irgendwas von dem Film irgendwie gehört oder irgendwas von dem Film wahrgenommen? Wie ist da jetzt so dein Bezug zu dem Film?
Tatsächlich Anne und Null. Ich habe erstens durch dich jetzt letztens erfahren, weil du den aufgetan hast und gerne auch mal besprechen wolltest. Und wir dann heute ja spontan jetzt dazugekommen sind. Ansonsten, als ich mal nach Cronenberg geschaut habe, insgesamt, um zu schauen, um rauszufinden, welche Filme mir denn noch fehlen, ist der mir mal so mit untergekommen, das ist jetzt aber auch nicht so hängen geblieben, dass ich den auf meine Top-Watchlist gesetzt hatte. Von Cronenberg selber fällt mir jetzt auch spontan nur Die Fliege ein. Und war es der schräge Film von Naked Lunch, war der von Cronenberg? Genau. Videodrom, den wolltest du auch mal schauen, den weiß ich, kann ich auch noch nicht. Und da wir uns, wie gesagt, heute relativ spontan den Film angucken, habe ich auch keine Background-Recherche gemacht und weiß gerade gar nicht mehr weiter.
Ja, also ich habe den Film, also in dem Fall jetzt, ich habe dich also sozusagen damit komplett jetzt überrumpelt. Genau, gestern habe ich einfach nur zum Fred gesagt, Mensch, ich komme vorbei, bin gerade in Berlin, wie sieht's aus, habe einen Film dabei. Und es hat funktioniert. Es ist natürlich auch sehr schön, jetzt so eine Reaktion, so eine ganz frische Reaktion natürlich auf so einen Film halt zu sehen, wenn man null Vorwissen hatte. Ich hatte, bevor ich den Film gesehen habe, hatte schon Kenntnis und vor allem Vorwissen zu dem Film. Es gibt ja diese Buchreihe, die kennst du bestimmt auch, 100 Filme, 100 Horrorfilme, die man gesehen haben muss, oder Science-Fiction-Filme. Und ich hatte dieses Buch auf jeden Fall, also so eine Wühlkiste, halt so ein Buch halt, was du bekommen kannst. Und da war dieser Film mit drinne und ich wusste ganz genau, den möchte ich ganz gerne sehen, habe schnell festgestellt, dass es recht schwer ist, an den Film ranzukommen, denn er war lange Zeit lang indiziert. Und die Version, die es gab, entweder haben die Leute die halt einfach behalten oder man musste es wirklich richtig viel Geld ausgeben. Jetzt ist der Film tatsächlich runter vom Index, ist wieder zu haben und vor allen Dingen schön aufgemotzt in einer neuen Blu-ray-Variante. Die gab es in so einem Mediabook. Ist allerdings sehr, sehr, sehr teuer. War auch schnell ausverkauft und jetzt ist der Preis tatsächlich noch unerschwinglicher. Und ich hatte dann jetzt vor ungefähr 2 Jahren ungefähr das Glück, bei einer Sammelauflösung dann so einen Film dann halt zu bekommen. Ich glaube, das ist eine österreichische Variante. Also da steht noch nicht mal was von der freiwilligen Selbstkontrolle oder irgendwas drauf. Genau. Und habe auch nachgeschaut über die OFDB und der ist komplett ungeschnitten. Genau. Und ja, was man vielleicht über den Film wissen sollte, und ich hatte es auch, während wir den Film geschaut haben, auch Fred direkt selber gesagt, dass der Regisseur Cronenberg hier seine Scheidung verarbeitet. Und da gibt es auch ein sehr schönes Zitat, das möchte ich vielleicht ganz kurz noch mit einbringen, um das Ganze ein bisschen besser einsortieren zu können. So, genau. Und zwar Cronenberg spricht hier gerade, weil der Film Kramer vs. Kramer, also hier mit Meryl Streep und Dustin Hoffman, ja, da gerade rauskam. Und er schrieb da in den Zusammenhang: Ich habe das Ad Nauseum gesagt, aber die Brut war meine Version von Kramer gegen Kramer. Ich finde ihn falsch und echt süßlich. Die Brut drang zu dem tatsächlichen Albtraum, dem schrecklichen, kaum glaubhaften Kern dieser Situation vor. Ich fühlte mich tatsächlich so schlecht. Es war tatsächlich so schrecklich, so verletzend. Darum verlangte der Film, danach gemacht zu werden. Und das mit voller Wucht. Wenn man philosophisch oder abgeklärt ist, abgeklärt wird, macht man einen anderen Film. Das sagt er über seinen eigenen Film. Und wenn man das Wissen hat, jetzt kann ich dich ja gleich mal fragen, ich hatte es dir während des Films ja gesagt, hat das dein Seherlebnis jetzt beeinträchtigt? Konntest du das unter einem anderen Blickwinkel sehen? Wie war das für dich?
Diese böse Frau, die Mutter, beziehungsweise die noch Ehefrau in dem Film, von dem de facto alleinerziehenden Vater, war ziemlich gut besetzt. Die war von Anfang an unsympathisch. Die gute Frau hieß Nola Kave, Samantha Egger, die Schauspielerin, Nola Kavit, die Rolle. Und die hatte schon an sich was Dämonisches. Allerdings, so vom typischen Setting her, war mein erster Gedanke, dass Oliver Reed als Psychiater eigentlich irgendein dämonischer, böser Doktor sein muss. Und ich hätte vermutet, dass der Film eher in die Richtung hinausgeht, dass der Psychologe, der Mediziner, der böse Wissenschaftler dann die Strippen zieht und irgendwie was Böses plant. Als du mir das dann mitten im Film gesagt hattest, rückte so ein bisschen der Fokus auch da drauf und gegen Ende des Films wird dann klar, dass das wirklich Böse ist die Mutter, die noch Frau. Weil du es gesagt hast, habe ich natürlich das in die Richtung auch noch mehr gesehen. Ich hätte es nicht ohne die Info in die Richtung interpretiert, dass Cronenberg seine Scheidung verarbeitet.
Ja, weil du sagtest, Oliver Reed hättest du jetzt hier wahrscheinlich als bösen, verrückten Professor gesehen. Vielleicht eine kleine Randnotiz, bei IMDb wird auch mit angeführt, dass eine der wenigen Rollen ist, wo Oliver Reed mal nicht den Bösenwichten gibt. Und das verwundert mich schon sehr. Der Charakter ist natürlich ambivalent, aber so ein richtig guter ist er ja trotzdem nicht. Er weiß ja ganz genau, was er ja da auch anrichtet. Und er will ja vielleicht auch im Sinne der Wissenschaft, des Fortschritts oder wie auch immer, will er ja eben halt die Ergebnisse ranbringen, aber dann eben halt moralisch verwerflich, also um jeden Preis. Und ich finde jetzt nicht, dass man jetzt deswegen ihm das Attest ausstellen kann, dass jetzt kein Bösewicht ist. Ne? Also ich würde schon sagen, also gut ist der Charakter auf gar keinen Fall. Vielleicht nicht der klassische Bösewicht im herkömmlichen Sinn, aber Cronenberg verweigert sich allgemein in die so eine klassische Unterteilung. Und auch in dem Film ist halt auch so, dieses klassische Schwarz-Weiß, das gibt's halt auch nicht. Also es sind viele Schattierungen hier auch in den Charakteren drin. Auch wenn es vielleicht im Schauspiel ein bisschen untergeht, da hat man schon im Vorgespräch gerade drüber gesprochen. Vielleicht möchtest du es kurz mit einstreuen.
Ich fand insgesamt vor allem die Darstellung des Vaters durch, jetzt haben wir die Liste wieder weggepackt, den Schauspieler ein bisschen hölzern. Auch gerade wenn er mit in diesen wenigen Action-Szenen, sage ich mal, als er zum Beispiel Oliver Reed an die Wand drückt oder sich dann mit der gerade zum Fantasy-Dämon offenbarten Mutter kappelt, wirkt das sehr gespielt, also sehr 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 zart eher und gestelzt und hat nicht die Power, die Aggression, die eigentlich hinter so einem verzweifelten Überlebenskampf steht. Und wenn der Vater vor dem Haus Oliver Reed zur Rede stellt und an die Wand drückt, kommt das nicht so rüber, als würde er ihn an die Wand drücken, sondern als hätte Oliver Reed sich an die Wand drücken lassen, das Spiel des Filmes wegen. Und deswegen finde ich, dass man dem nicht ganz klar schwarz und weiß trifft auf Oliver Reed auf jeden Fall zu. Da ist am Anfang, habe ich das Gefühl, einen klassischen James-Bond-Bösewicht vor mir zu haben, der noch als solcher aufgedeckt werden muss, aber der schon so eingeführt wird. Und am Ende hilft er dann dem Vater, seine Tochter zu retten, hat sich also komplett gewandelt und zwischendurch, ja, erkennen wir so ein bisschen, das ist die Rolle schon, also des gewissenlosen Wissenschaftlers, nicht des bösen Weltvernichters, sondern desjenigen, der ein bisschen einfach für die Forschung auch über Leichen geht, also sich aber bewusst ist, dass da ethisch ein bisschen was schief läuft. Das so in die Art würde ich den einordnen und das bringt Oliver Reed auch gut rüber, auch wenn Oliver Reed recht relativ wenig Mimik in dem Film hat, aber aufgrund seiner Erscheinung einfach eine gewisse Wucht hat. Während der Vater für mich eindeutig als gut gezeichnet ist, da gibt es eigentlich gar nichts, da fällt mir jetzt keine Szene ein, wo der mal als nicht treusorgender Vater dargestellt wird, der alles dafür tut, dass dass es seinem Kind gut geht. Und im Sinne jetzt mit im Hinterkopf mit dieser Scheidungsgeschichte von Cronenberg, der dann also sich in dem Vater widerspiegelt, kann man daraus schließen, dass Cronenberg sich auch genau in seiner Scheidung dann wohl so gesehen hat, als das Opfer und als derjenige, der immer gut gehandelt hat. So wird der Vater für mich in dem Film dargestellt. Die Mutter, willst du direkt da? Gut, dann merken die Mutter.
Da würde ich vielleicht bei dem Vater kurz mit einhaken, denn ich hatte das so verstanden und auch so wahrgenommen. Ich weiß nicht, es hat vielleicht nicht so ganz geklappt, wie sich Cronenberg das gedacht hat, aber ich hatte wirklich so das Gefühl, als wollte Cronenberg, dass die Rolle des Vaters bewusst wenig Tiefe bekommt, dass es eher eine Projektionsfläche für unsere eigenen Gedanken ist, da wir mit ihm ja durch die Geschichte mehr oder weniger gehen. Und alles Dramatische findet ringsrum um statt und er kommt immer erst später zum Geschehen dazu und erfährt immer erst hinterher alles. Und das ist ja ganz klassisch halt, so dass wir mit auf Reise gehen können und mitfühlen können. Und wir brauchen eigentlich sozusagen nur dieses Transportmittel, sage ich jetzt vorsichtig. Und da werden eigentlich, weil es ist ja eigentlich ja ganz gut, allerdings werden durch ihn einige Drehbuchschwächen werden dann eben halt auch aufgedeckt. Also zumindest geht es mir halt so. Es gibt wirklich ein paar so kleine Sachen, also gerade am Anfang, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Ja, die Mutter ist in diesem Programm, ist in dieser Psychiatrie. Er sieht Misshandlungsmale bei seiner Tochter, vermutet da die Frau. Und ihm wird dann dort gesagt noch, dass er da als Mann überhaupt kein Recht hätte jetzt hier. Und dass das Recht immer die Mutter hat. Und das sind so ein paar Sachen, wo ich denke so, das kann ich mir schlecht vorstellen. Es macht recht wenig Sinn, sowas. Da müsste man einschreiten können. Und der Charakter gibt jetzt allerdings in der Situation mir nicht genügend Feuer zurück. Also da fehlt mir sozusagen ein bisschen mehr energischer Widerstand. Irgendwas fehlt da halt. Also da ist die Zeichnung dieser Figur an sich schon sehr bis nach hinten gerückt. Also diese Figur steht, also der Vater steht tatsächlich nicht in der Rolle. Also wie als wollte es bewusst im Hintergrund haben. So kommt es mir zumindest vor.
Okay, nehme ich so hin. ist auch eine mögliche Erklärung auf jeden Fall. Bei der Mutter fand ich spannend, dass die überhaupt nicht zu fassen ist bis zum Schluss. Da die hauptsächlich ihre Auftritte durch den Film hinweg ausschließlich innerhalb dieser psychiatrischen Sitzung hat, die ja so gestaltet sind, dass Oliver Reed in die wie in einem Rollenspiel Rollen aus dem Familienleben übernimmt, also mal die Tochter den Vater der dieser Frau spielt und dadurch scheinbar versucht, aus der was rauszukitzeln, während gleichzeitig die Mutter immer genauso agiert, als würde sie eher ein Rollenspiel machen und total übertrieben in dieser in ihren Emotionen aufgeht, zeigt dir wieder irgendwie sehr viele Facetten, die es einem schwer machen, so richtig die normale Person, die dahinter stecken sollen, zu fassen. Von Anfang an wirkt sie eher verrückt und wirklich, als müsste sie dringend auch in einer Klinik sein und behandelt werden. Und man weiß irgendwie nicht so richtig, hat die jetzt ihre Tochter das angetan, was ihr von Anfang an ja vorgeworfen wird. Das geht ja ziemlich schnell am Anfang damit los, dass der Vater die Narben findet und vermutet, dass die Mutter die Tochter misshandelt hat, während die Tochter den Aufenthalt in der Klinik hatte. Und da man sowas einer Mutter nicht zutraut und die auch in dem einem der ersten Gespräche dann daraufhin sagt, dass eine Mutter sowas nie tut, dann aber auch umkippt und hinzu vielleicht ja doch, ist die Mutter, ist einfach unklar, ist die jetzt, was kann die machen, was kann die nicht machen und kommt immer sehr überzeichnet und böse rüber. Ja.
Obwohl hier genau bei dem Punkt sagt sie ja noch selber so, also dass sie dafür nicht verantwortlich ist, das sagt sie ja auch. Also sprich, der Arzt weiß dann halt auch, okay, sie ist nicht dafür verantwortlich und der Film suggeriert uns in dem Moment auch erstmal, dass es ihre eigene Mutter ist. Also sie wurde ja von ihrer Mutter ja misshandelt, offensichtlich. Und wir denken jetzt natürlich auch, das könnte in dem Fall auch hier dann ihre Mutter sein, die dann jetzt ihr eigenes Enkelkind misshandelt. Erst später stellt sich ja dann heraus, dass es ja die Brut war. Und dadurch ist sie sozusagen nicht direkt Täter. Also sie macht es nicht, sondern jemand anderes, stellvertretend. Ihre eigene Brut macht das halt. Und ich glaube, das sind wir schon bei einem der Kernstücke auch mit von dem Film selber. Also ein Kernthema ist natürlich häusliche Gewalt. Ist mit eins. Aber das andere ist auch, also nicht nur dieser... Und jetzt den Background von Cronenberg mit Scheidung, sondern auch das Muttersein wird hier auf eine ganz verschiedene Art und Weise wird es thematisiert. Du kannst einmal eine schlechte Mutter sein, du kannst einmal eine gute Mutter sein. Zum Beispiel, ich nehme jetzt schlechte Mutter, von ihr selber jetzt die Mutter, die sie misshandelt hat. Sie selber möchte eine gute Mutter sein, gibt sich auch alle Mühe, ist auch in Behandlung, allerdings hat es trotzdem ihre Brut, kümmert sich trotzdem um ihre ganzen Aggressionen. Und dann haben wir auf der Gegenseite sozusagen noch die Kindergärtnerin, die wiederum eine gute Mutter wäre. Ist keine, aber dadurch, dass sie hier mit Kindern arbeitet, wäre sie sozusagen wie so ein Ideal, was wir uns jetzt gerne wünschen würden.
Hatten wir schon gesagt, was die Brut eigentlich ist? Für jemanden, der den Film noch nicht gesehen hat. Er sollte ihn auf jeden Fall schauen, aber ich zum Beispiel höre mir auch gerne mal Podcasts über Filme an, die ich noch nicht geschaut habe, um mir einen Appetit zu holen. Auch auf die Gefahr, gespoilert zu werden. Aber die Brut, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, das sind diese kleinen hässlichen Kinder, die die Eltern, die Großeltern da umgebracht haben. Und die scheinen offensichtlich aus der Mutter herauszuwachsen, wie in aus Pickeln.
Der Film gibt das am Anfang mit. Es geht um Psychoplasmose. Das heißt also, angestaute Wut, Aggressionen materialisieren sich und sondern sich dann vom Körper ab. Also wie so eine Art Geschwulst, Geschwürt, das immer mehr wächst. Und sie gebiert dann sozusagen aus ihrer eigenen Wut und Aggression heraus diese Mini-Wesen, die dann sozusagen dann in einem extra Raum dann auch noch leben und das dann ihre Brut ist.
Genau, die dann eben ausbricht, um die Verbrechen zu begehen. Aber das soll halt die ultimative Psychotherapie sein, wie es an einer Stelle gesagt wird, dass man jemanden so therapieren kann, dass seine Ängste sich vom Körper trennen. Und sich in dem Fall aber leider manifestieren in echten Ekelwesen, die dann eben auch schlimme Dinge antun. Ja, genau. Spannend ist an der Sache, was man, also der psychologische, so und so, dieses Bild von, dass sich die Ängste sozusagen sich trennen und ein Eigenleben annehmen und auch die Wut, Zorn, Aggression, alles, was so, was da kommen kann, ist ein bisschen unklar jetzt, inwiefern dann der Frau, der Mutter eigentlich noch die Schuld zu geben ist an den Konsequenzen, die das dann haben, diese Zorn, der sich verselbstständigt hat. Mit dem Hintergrund der Scheidung von Cronenberg halt wirklich ganz interessant, was da, würde ich jetzt gerne mal wissen, was tatsächlich so ein bisschen davor gefallen ist. Ob das eine normale Scheidung war und der einfach die normalen Ängste, die man so hat, verarbeitet hat und auf seine Art und Weise herausgearbeitet, überspitzt hat. So wie man aus dem Liebeskummer, den ja auch jeder früher oder später in seinem Leben mal durchmacht, das natürlich auch krass überzeichnen kann oder jugendliche Depression. Und so wie ich hier gerade lese in dem Trivia, es scheint das schon von der Scheidung her ein bisschen aufwendiger gewesen zu sein bei Cronenberg. Ja, er hatte auf jeden Fall ein sehr schönes Bild gefunden. Was aber, wie gesagt, bei mir nochmal das so entstehen, dass er wirklich die Schuld eindeutig bei der Frau sieht. Was in seinem Fall ja auch so gewesen sein kann. Aber der Film aus der damaligen Sicht heraus, also aus heutiger Sicht ist ja noch was anderes, sind 30 Jahre dazu vergangen oder 40 sogar schon, das war Anfang 80, ne? 79. Aus damaliger Sicht würde ich jetzt nicht sagen, dass der insgesamt misogyn ist, aber die Darstellung von der Scheidung her geht auf jeden Fall dahin, dass in diesem speziellen Fall wirklich in der Person der Mutter, in dieser Rolle, die Schuld gesehen wird. Wiederum aber von ihrer Mutter, da auch schon eine Erblast zu tragen hat, die auch als Alkoholikerin da gezeigt wird, während Männer, weiß gar nicht, Männer kommen jetzt nicht in dem Maße schlecht weg in dem Film wie Frauen. Es muss ja auch nicht immer so gleichberechtigt sein, dass jeder Film genau guckt, dass alle Geschlechter, böse und schlechte Rollen gleich verteilt sind. Ich finde es nicht direkt misogyn, aber in dem Fall wird eindeutig der Frau die Schuld in die Schuhe geschoben. Was sagst du denn dazu?
Also wenn man es aus dem Blickwinkel heraus betrachtet und sagt, okay, der wollte seine Scheidung verarbeiten und hat das, ich sage es jetzt vorsichtig, ohne das jetzt selber durchzudeklinieren, wie man das später in 30, 40 Jahren im Podcast tun wird, auseinandernimmt und reininterpretiert, sondern einfach frei runterschreibt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er heute selber sagt, er würde den Film heute komplett anders machen, als ihn damals gemacht. Also er hat sehr viel emotionale Wucht sozusagen noch drinne und die ist auch spürbar. Also man merkt halt auch, dass die Schauspielerin der Mutter, dass da das meiste, neben Oliver Reed, aber da das meiste mit draufgelegt wurde sozusagen an Zeit und das merkt man immer. Sie spielt ja auch alles mehr oder weniger auch an die Wand. Also sie ist ja omnipräsent und die hat auch was Dämonisches und die Art, wie sie uns auch dargestellt wird. Denn wir wissen bis zum Schluss eigentlich gar nicht, wo genau sie sich wirklich befindet. Man sieht im Hintergrund vielleicht noch ein paar Holzpaneelen. Aber ansonsten, wir machen es einfach. Beispiel, die Kamera, die Linsen. Sie wird größtenteils am Anfang über eine lange Brennweite, also 50 mm plus, ich sag mal 85 werden es gewesen sein, also so richtig porträtmäßig wird sie uns dargestellt und wir können nicht ungefähr verorten, wo sie sich befindet, erst zum Schluss, während sie sozusagen preisgibt, was sie da sozusagen unter ihren... wechseln wir in Weitwinkel und wir können sie in diesem ganzen Raum halt auch verorten. Wir wissen, wo genau sie drauf sitzt. Und wir sind dicht bei ihr und fühlen uns gewissermaßen abgestoßen. Und in dem Moment, wo wir durch das Weitwinkel ja eigentlich im Raum tiefer drinne sind, wirkt die Szene natürlich noch bedrohlicher. Und das meine ich eben halt, das ist eine Entscheidung, die jetzt nicht nur pragmatisch ist, denn wir wollen ja jetzt viel sehen im Bildausschnitt, deswegen müssen wir Weitwinkel nehmen, sondern das lagert sich halt auch um in meiner Wahrnehmung, wie ich die Frau halt wahrnehme und wann sie wirklich wie bedrohlich ist. Und ihre Mimik und ihr ganzes Spiel lässt da auch ganz viel Rückschlüsse eben halt auch drauf führen. Und also rein filmisch kann ich mir schon vorstellen, da hat er sich ein paar Gedanken gemacht, aber so richtig so krass schieße ich gegen Frauen, bin ich misogyn? Nein.
Genau, sehe ich ja auch so. In dem Film ist halt wirklich so, diese eine Person ist gut, der Vater ist gut und die Frau ist am Ende die Böse. Aber das zieht sich nicht durch alle Rollen so durch. Man hat nur die zwei Rollen und es kann halt im Einzelfall wirklich so sein. Und es ist ein Horrorfilm, es ist ein überzeichneter Film. Da ist es auch okay so, dass eben der an dem Vater erstmal nichts. Also für ein Drama würde es nicht reichen. Für ein richtiges Drama würde ich mir wünschen, dass irgendwo an dem Vater eine Kante gewesen wäre, wo man sagt, so, na, da hat er vielleicht auch was falsch gemacht. Es kommt einfach keine Stelle raus, wo man sagt, okay, da hätte der Vater eine andere Entscheidung treffen können oder so, wie man es im Drama typischerweise hat, vielleicht. Gibt es da irgendwas, wo der mit dazu beigetragen hat, dass die Mutter so und die in dem psychischen Abgrund gefallen ist? Das ist da nicht so. Und genauso wie ich an der Mutter nicht wirklich was Gutes finden kann in dem Film. Die wirkt, selbst wenn sie sagt, sie hat ihre Tochter nicht wehgetan, ist von der Wirkung her immer durch diese Nahaufnahmen, diese großformatigen Gesichtsaufnahmen, die man hat, wo man ihr ganz tief in die Augen schaut und sie da voll im Wahn ihre in der Therapie da alles nochmal durchlebt oder erklärt, da ist sie an keiner Stelle eine Person, die ich für geistig gesund oder als Sympathieträger nehmen kann. Man hat schon das Gefühl, bei der liegt das Problem. Aber im, Gesamten ist das für den Film halt keine insgesamt misogyne Haltung, sondern man kann das klar als Einzelfall hinnehmen. Und es kann durchaus auch sein, dass in einem, im wahren Leben das mal so ist, dass einer alles richtig gemacht hat und einer zu viel falsch gemacht hat. Das, ja. Ich hätte mal noch einen anderen Punkt vom Drehen her, der mir beim Film aufgefallen ist. Da waren ja sehr wahrscheinlich Kinderschauspieler auch, die in den Puppen waren. Und da war diese eine Szene im Kindergarten, wo die Kinder im Kindergarten durch Kinderschauspieler, durch echte Kinderschauspieler, nicht CGI, gespielt waren. Die Lehrerin da in der Gruppe steht und dann kommen diese hässlichen Kinder an und schlagen diese Lehrerin blutig. Während in einer Szene definitiv die Kinder im Hintergrund stehen. Wäre sowas heute noch möglich, dass man so eine Art Film dreht, so eine brutale Szene dreht, während, ich schätze mal, 4- bis 6-jährige Kinder, Schauspieler, Kinderstatisten anwesend sind? Oder andersrum, ist es dir auch aufgestoßen, dass du dich in dem Moment auch an den Drehort, also auch nicht nur an den dargestellten Ort, sondern auch wirklich in die Drehsituation reingesetzt gefühlt hast und gedacht hast, jetzt hier ist doch komisch für die Kinder, für die Schauspielkinder.
Ja, also die Szene ist tatsächlich jetzt auch jetzt beim zweiten Mal sehen, es ist wirklich sehr, sehr bitter. Also es ist, fällt mir sofort auf und das macht richtig böse Magenschmerzen. Das macht es auf jeden Fall. Und ich habe mir die gleiche Frage jetzt nochmal gestellt, wie du das am Set machen könntest. Und das Problem ist, es sind ja zwei Einstellungen. Die eine ist natürlich, wo die, was du gerade geschrieben hast, die gehen halt auf die Erzieherinnen halt los mit den Hammer, mit den Hämmern und schlagen halt drauf ein. Das sind Spielzeughämmer. Man kann denen schon sagen, hey, das ist ein Spiel. Die hauen da jetzt aus Spaß so ein bisschen drauf. Das mag vielleicht funktionieren. Guckt mal ein bisschen komisch oder guckt mal da rüben, da ist ein Bild. Das mag alles funktionieren. Aber dann gibt es die Einstellung von oben, wo du ganz genau siehst, wie sie da liegt, tot, blutüberschmiert und die Kinder sitzen da so noch da drum. Und das ist genau das, wo ich denke so, okay, das ist jetzt wirklich sehr, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, was sie denen da am Set gesagt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas heutzutage nicht möglich wäre. Also ja, also das ist wirklich echt eine harte Szene, würde mich auch interessieren. Ich war mir eigentlich sicher, das irgendwann schon mal gehört zu haben, aber ich kriege das jetzt gerade nicht mehr zusammen. Also das wäre vielleicht auch was für euch Zuhörer da draußen. Wenn ihr das wisst, haut's einfach mal in die Kommentare, wenn wir das bei Facebook oder Twitter oder sonst wo posten. Das wäre mal ganz cool zu wissen. Ja, aber harte Szene, harter Tobak.
In dem Moment fragt man sich halt, ob die Schauspielerkinder nicht da aus dem Studio rausgekommen sind und direkt nach Hause gegangen sind und das mal zu Hause auch ausprobiert haben mit den Hämmern. Ist natürlich übertrieben, aber man hat das Gefühl, dass da ein seelischer Schaden zurückbleiben könnte, wenn man das miterlebt in so einem frühen Alter. Das war jetzt ein Aspekt, der mir nochmal aufgestoßen ist. Zum Film insgesamt, ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen, ich wusste Cronenberg. Ich habe mehr Ekelszenen erstmal erwartet, prinzipiell. Oder mehr. Ich hatte halt Naked Lunch und die Fliege im Hinterkopf. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Ich war darauf eingestellt, dass noch mehr Fingernägel aus Fingern flutschen und irgendwelche komischen Spinnenmonster aus Schreibmaschinen krabbeln. Ekelszenen waren da, aber kam tatsächlich erst zum Schluss. Es war nicht der Cronenberg, wie ich ihn mir erwartet hätte. Bin aber nicht enttäuscht.
Cronenberg wehrt sich ja bis zum heutigen Tag ja noch gegen diesen Begriff Body Horror, den man ihn ja immer gerne anheftet. Da das ja einfach für ihn ein stilistisches Mittel ist, um die Geschichte oder die Doppeldeutigkeit besser zu transportieren. Und das ist, ich glaube, es war Shivers und Rabbit, die noch davor waren. Und das ist sozusagen jetzt der dritte Teil, möchte man meinen, nicht meinen. Also ich hatte es auch nachgelesen, wie so eine Art Trilogie. Muss sich das vorstellen, ist das da auch der Abschluss. Und ja, und Cronenberg ja an sich ja mehr Wert auf die Geschichte und die Story legt und die Effekte nur Mittel zum Zweck sind. Und er hat ja bei Rabbit und bei Shivers ja sehr, 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 sehr viel an Ekelszenen und Ekeleffekten halt mit drin. Da ist das hier noch relativ human, bis auf das Ende. Da vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact-Trivia. Diese Fötus, den die da zum Schluss in der Hand hält, das ist eigentlich nur ausgestopftes Kondom zum Beispiel. Also relativ günstig jetzt von den Effekten her.
Es ist Ich fand die durchaus überzeugend. Ich fand die bösen Kinder, die waren in den Szenen, wo die angegriffen haben, ein bisschen holprig, aus heutiger Sicht zumindest. Wirkte das nicht so fluffig, dass man denen die Aggressivität abgenommen hat. Aber jetzt die Ekel-Szenen fand ich hübsch.
Ja, diese Mini-Monster, die funktionieren bei mir eigentlich ganz gut noch. Also auch beim ersten Mal sehen hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Die Maske, die stört mich gar nicht. Das Bild, was es bei mir im Kopf macht, das funktioniert eigentlich sehr gut, auch nach den 40 Jahren jetzt noch. Und insgesamt, also auch so handwerklich finde ich das, dafür, dass es auch damals, als es rausgekommen ist, hatte das gerade in Amerika, ist es beworben worden als B-Movie. Und für mich hat es überhaupt gar nicht den Flair eines B-Movies. Im Gegenteil, es fühlt sich sehr wertig an. Also das sind wir auch wieder bei dem Punkt Kamera. War ja bis, ich glaube, bis Mitte die 80er oder so, war das ja der Stammkameramann von David Cronenberg, der Mark Irwin. Der hat einen sehr schönen Stil, das ist ein sehr klassischer Stil, sehr viel Dynamik mit drin, durch einfache Schwenks, das Staging und Blocking von Cronenberg ist, es ist ein sehr schönes, sehr markant bei ihm, also die Schauspieler haben immer eine Bewegung, es gibt immer einen Ablauf, die haben immer irgendwas zu tun mit ihren Händen, es wird viel gestikuliert, es wird mit dem Raum gearbeitet. Sowohl in der Tiefe als aber auch vom Bild an sich selber, der Bildaufbau. Das ist alles sehr stimmig und deutet halt auch darauf hin, gerade diese Szene, wo die Lehrerin am Boden liegt und wir von oben drauf schauen. Ja, das ist alles sehr schön zentral, so wie sie da liegt mit dem angewinkelten Bein, in der Kopfbeiseite gedreht. Das ist eine sehr schöne Handschrift. Sowohl vom Kameramann als auch von der Regie. Also insgesamt wirklich sehr wertig. Auch das Schauspiel, gerade auch wenn jetzt der Hauptdarsteller jetzt deiner Meinung und vielleicht bei mir auch so, aber mich stört nicht so ein bisschen hölzern rüberkam, ist das jetzt nicht so ein sehr großer Qualitätsverlust.
Das war jetzt meckern auf hohem Niveau, wenn man deutsches Fernsehen schon mal geschaut hat. Es war jetzt auch nicht extrem hölzern, es gab ein paar Szenen, wo es mir aufgestoßen, wo ich ihm die Rolle nicht so wirklich abgenommen habe. Und vor allem, wenn es ein bisschen physischer wurde. Ich mit dem B-Movie ist bei mir gerade am Anfang, sind ein paar Qualitätslöcher bei mir auch entstanden. Ich weiß gar nicht, wo das war. Unter anderem, war es die Schule oder wo der lang geht, wo der durch so ein Treppenhaus geht. Das ist irgendwie, da gab es so ein paar Einstellungen, wo man das Gefühl hatte, die Qualität sank da ein bisschen runter. Nicht, weiß ich, ob es am Filmischen lag oder daran, dass das Interieur, wo der langgelaufen ist, einfach ein bisschen zu gewöhnlich aussah, dass man da ein bisschen das Gefühl hat, jetzt ganz kurz doch mal in der Fernsehproduktion zu sein oder im B-Movie. Das wird aber ganz schnell auch wieder aufgeholt. Zum Beispiel als das erste Mal Oliver Reed auftaucht, das war doch die Handtuchszene, ne? Wo der, genau, da ist bei mir gleich zum Beispiel auch von der Qualität her so Bond-Bösewicht irgendwie. Das wurde gleich so war es gleich so ein Framing für meiner Meinung nach so hochqualitatives Bild und dann ein edles Interieur, was zu dem reichen Wissenschaftler, der da die Leute aussaugt mit irgendwelchen Psychotherapien passt, der wirkt irgendwie dubios. Meine Tür fällt hier einfach wild zu und das, wo wir gerade einen Horrorfilm geschaut haben, das muss einfach sein. Und da ist auf einmal gleich wieder Hochglanz da, ist, beziehungsweise Kamera ganz anders gesetzt.
Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich meine das auch wirklich auf alle anderen Bereiche. Aber tatsächlich diese Szene in diesem Hausflur, die ist mir auch aufgefallen, die ist ziemlich direkt gleich nach dem sehr starken Intro und Anfang. Also diese Szene, wo der Doktor mit seinem Michael, heißt der glaube ich, da spricht. Der sich immer seinen Vater sozusagen wieder wünscht. Sehr, sehr, sehr eindringlich und führt uns eigentlich ganz gut schon an die Thematik ran. Und auch mit diesem Michael werden wir über zwei weitere Etappen ja dann dieser Psychoplasmose, ja, kommen wir dem auch immer näher. Und also ich bin damit sehr fein mit dem Film. Also gibt ein paar kleine Löcher, aber ich finde den wirklich richtig stark.
Ich gehe mit, dass ich ihn gut finde. So richtig stark finde ich nicht. Also es ist jetzt kein Film, der mich richtig, richtig bewegt hat. Es war mir eine Freude, den zu schauen. Und ich gebe das Mikro an dich zurück.
Ich glaube, ich hatte es auch erwähnt, während wir es geschaut haben, wo ich gesagt habe, das ist nicht bei Nacht gedreht, das haben sie bei Tag gedreht. Da gab es dann eine Einstellung, wo ein Blaufilter verwendet wurde. Dann hat man eine Szene, die spielte definitiv irgendwann so kurz vor der Dämmerung, wo auch noch mit einem Verlaufsfilter gearbeitet worden ist. Das heißt also, am linken Bildrand und am rechten Bildrand war es dunkel, in der Mitte war es halt ein bisschen heller. Das wirkte irgendwie ein bisschen befremdlich, hatte irgendwie so eine ganz eigenen Look und vor allen Dingen machte das auch irgendwas, es wirkte so ein bisschen künstlich. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch einfach dem kurzen Drehplan und dem Budget zu schulden, dass man dann auf so eine Mittel zurückgreift, aber am Ende wirkt sich das ja trotzdem irgendwie auf den Film aus und es hatte irgendwie so eine sehr unheilvolle Wirkung, hatte das auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das auch so wahrgenommen. Ansonsten, Soundtrack möchte ich hier vielleicht nochmal an der Stelle noch mit hervorheben. Erste Zusammenarbeit zwischen Cronenberg und Howard Shore. Und die sollen ja auch bis heute auch immer noch zusammenarbeiten. Also das tun sie ja auch. Ich glaube, es gab nur eine einzige Ausnahme, wo die mal nicht miteinander zusammengearbeitet haben. Und das war hier der erste Film. Und ich mag ja gerade Howard Shore, also gerade für Die Fliege mochte ich ihn sehr. Und auch Anfang der 90er hatte er ein paar Filme mit begleitet. Diesen Stil, den mag ich wirklich sehr. Und ich kann den halt auch immer gut raushören. Ich glaube, seine dritte Schaffensphase, kann man fast sagen, ab Herr der Ringe ist dann auch ein bisschen was anderes. Aber diese Phase mochte ich auch schon sehr gerne. Genau, also von mir alle Daumen nach oben, vollste Empfehlung. Es ist jetzt nicht der klassischste Horrorfilm, aber für einen schönen Fernsehabend, gemütlich, mit ganz viel leckeren Essenssachen und Getränken. vielleicht lieber am Anfang des Films essen und dann nicht zum Schluss. Cronenberg hebt sich dann gerne hier was für den Schluss auf. Da kommt noch ein bisschen was. Genau. Also vollste Empfehlung von meiner Seite.
Für den Genre-Liebhaber ein absolutes Muss. Ist eine ziemlich runde Sache mit auch einiges an Tiefgang und einigen, was man da hinterher dann philosophieren kann, gerade auf der psychologischen Schiene und auf der familiären Schiene, wenn es um Trennung geht, um häusliche Gewalt, wie du sagtest, die Frage, wer ist schuld am Anfang, die Frage, was macht man, wenn das eigene Kind von der Partnerin misshandelt wird man hat das Besuchsrecht, kann das aber nicht verhindern, so dadurch, dass man das Kind dem wieder aussetzen muss, erstmal so auf der rein dramatischen Ebene, die sehr dazu führt, dass man in diesen Film reinrutscht und sich schön reinfühlt, um dann am Ende zu einem schönen Horrorfinale zu kommen, das man so nur erwartet, wenn man weiß, dass der Film von Cronenberg ist.
Und eine letzte Frage habe ich jetzt noch dazu. Hast du gemerkt, dass Oliver Reed in diesem gesamten Film strunzenvoll war oder rotzbesoffen oder halt einfach nur zu wie eine Gefängnistür war? Es gibt ja so viele schöne Umschreibungen für diesen Zustand, aber auch die Trivia spuckt halt heraus, dass er zwischendrin auch verhaftet worden ist. Weil er in irgendeiner Bar dann keinen Drink mehr bekommen hat und splitterfasernackt dann war irgendwann und ist inhaftiert worden. Und hast du das gemerkt, dass der betrunken war? Also gerade diese Szene, über die wir gesprochen haben am Anfang, wo er sozusagen mit dem Handtuch rumrennt, da war er wohl sturzbetrunken gewesen.
Ich hätte es, glaube ich, nicht gemerkt. Du hast es mir ja auch gesagt hier, der ist da betrunken und so mit diesem im Hinterkopf fällt ein bisschen auf, dass wenn man sich das jemand vorstellt, der ein guter Schauspieler ist, und versucht, sich auf seine Rolle zu konzentrieren und nur das in diesem im Zustand des Betrunkenseins entsprechend nur minimalistisch agiert, was Oliver Reed halt permanent den Film übertut. Und ich kenne ihn nicht gut genug, um jetzt bei anderen Rollen zu wissen, ob er da anders agiert. Aber in dem Fall, der hatte schon so einen gläsernen Blick, so leicht das Gesicht, so wie bei einem so ein bisschen leicht nach unten gekippt, habe ich das Gefühl, und so einen leicht stierenden Blick, wenig Augenbewegung irgendwie, das mit dem Wissen, dass der betrunken ist, dann ich sage, ja, das könnte ich mir jetzt schon so vorstellen. Aber es ist nicht so, dass ich das ihm jetzt angemerkt hätte und sofort unterstellt hätte. Hättest du das ohne das Wissen?
Ich wusste es halt leider schon vorher. Bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich das schon. Und es gibt eine sehr schöne Szene noch in dem Film, wo er einen Kommentar darüber abgibt. Denn der Vater von der Mutter kommt ja an, um ihn da sozusagen so ein bisschen in den Mangel zu nehmen. Und sein Handlanger will sich damit einmischen. Er sagt so, nein, machen Sie nichts. Er hat getrunken. Und diese Szene, das war einfach so... spielt er sich da selber so bitte, habt da Verständnis? Oder ich erinnere mich da auch an ein Interview mit Richard Burton, der dann irgendwann gegen Ende seiner Karriere da auch eine lange Rede hält, wo er aufgehört hatte mit Trinken, wie er es geschafft hat. Und so kam mir das so ein bisschen vor, so dieses Verständnis für den Alkoholiker. Ich kann das jetzt wahrscheinlich auch reindeuten, das mag sein, aber mir kam nur so ein bisschen vor. Aber... belassen wir es einfach dabei. Von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Mochten wir sehr gerne den Film. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, Fragen dazu, haut es einfach bei uns unter die Kommentare. Habt ihr auch mal einen Filmwunsch? Immer her damit. Und heute auch erst gelesen, wir haben schöne positive Resonanz auf unsere Falling Down-Folge bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Wenn ihr auch noch ein paar Gedanken auch dazu habt, tretet einfach mit uns in Kontakt. Wir werden jetzt demnächst noch einen YouTube-Kanal einrichten, sodass ihr unsere Folgen auch dort gerne nochmal nachhören könnt, wenn ihr gerade keinen Podcatcher zur Hand habt, wann auch immer das sein soll, aber wenn ihr mal bei der Oma seid oder so. Und genau. Und ansonsten gibt es von uns nicht mehr zu sagen, außer wünschen euch eine schöne Horror-Oktoberzeit. Und den ganzen vielen anderen schönen Filmpodcasts und den vielen tollen Filmen.
Genießt den grusigen Herbst und friert ordentlich. Und macht euch einen Glühwein und setzt euch in euer Privatkino. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Hat Spaß gemacht, war schön. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.